Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Isabel Klein, schön, dass Sie dabei sind. Was würde passieren, wenn Demokratiefeinde an die Macht kämen? Tja, diese Frage stellt sich derzeit nicht nur mit Blick auf die USA, sondern auch in unserem eigenen Land. Ganz besonders, wenn wir nach Thüringen schauen, wo AfD-Spitzenkandidat Björn Höcke gute Chancen eingeräumt werden bei der Landtagswahl am 1. September. Der hat schon offen angesprochen, dass er im Falle eines Wahlsieges unter anderem an den MDR ran will. Darüber sprechen wir gleich mit dem MDR. Außerdem blicken wir nach Russland, wo gerade reihenweise Journalisten mit ausländischem Pass verurteilt werden und fragen uns, was diese Fälle verbindet. Wladimir Karamursa, Evan Gershkovich und nun auch Altso Kumasheva. Ein ausländischer Pass, in diesen Fällen der britische oder US-amerikanische, ist für diese Journalisten in Russland kaum ein Schutz mehr oder war wirklich kein Schutz mehr. Alle drei sind nämlich in jüngster Zeit von russischen Gerichten zu Gefängnisstrafen verurteilt worden. Gibt es da einen Zusammenhang? Das bespreche ich jetzt mit unserer Osteuropa-Expertin Sabine Adler. Schauen wir zuerst auf den aktuellen Fall. Wer ist Altso Kumasheva und warum wurde sie verurteilt?
Also Altso Kumasheva ist eine Journalistin von Radio Liberty. Das ist also eine ein Medienoutlet, wie man es nennt, mit Radiosendern, auch mit Internetportalen in 27 Sprachen, 23 Ländern, finanziert aus den USA. Und sie hat tatsächlich eben auch einen, neben ihrem russischen, auch einen amerikanischen Pass. Und ihre Familie lebt in Tschechien. In Prag ist auch das Mutterhaus von Radio Liberty. Und sie ist genau am gleichen Tag wie Evan Gershkovich, nämlich vorigen Freitag, verurteilt worden zu einer Haftstrafe von 6,5 Jahren in einer Strafkolonie abzusitzen. Und sie war eben auch tatsächlich anwesend bei dieser Verhandlung, die auch sehr, sehr schnell verlief. Und das oberste Gericht der russischen Teilrepublik Tatarstan, da spielt das Ganze nämlich, weil eben also Kumasheva beim tatarisch-baschkirischen Dienst von Radio Liberty arbeitet. Dieses oberste Gericht hat sie eben am vorigen Freitag verurteilt, wie Evan Gershkovich. Und der Anlass, der Grund war eigentlich ein Buch, das hieß Kein Krieg, 40 Geschichten von Russen, die sich der Invasion in der Ukraine widersetzen. Und das ist schon im November 2022 erschienen.
Sie haben gerade schon erwähnt, Kumasheva wurde am selben Tag verurteilt wie Evan Gershkovich. Zwei Verurteilungen von Journalisten eben an einem Tag. Ist das Zufall?
Das ist, glaube ich, kein Zufall, vor allem wenn man jetzt die neueste Nachricht sieht, dass auch der Journalist Michael Segar zu 8,5 Jahren heute verurteilt wurde. Das Masmani-Gericht in Moskau hat ihn schuldig gesprochen, dass er Falschmeldungen über den Krieg veröffentlicht habe. Michael Segar ist ziemlich bekannt, er ist Schriftsteller und Journalist, er lebt im Ausland, ist also in Abwesenheit verurteilt worden. Und das Ganze, das trägt natürlich eine Überschrift, dass man A, nicht über den Krieg schreiben sollte in Russland und B, man wirklich gefährlich lebt, wenn man noch dazu ausländische Kontakte hat.
Der russisch-britische Journalist und Kreml-Kritiker Wladimir Karamursa ist ja ebenfalls in Russland inhaftiert. Nun mehren sich die Berichte über seine angeschlagene Gesundheit. Weiß man, wie es ihm gerade geht?
Ja, das weiß man. Ich habe mit seiner Mutter telefoniert. Die hat berichtet, dass ihr Sohn tatsächlich wirklich schwer krank ist. Der hat schwere Lähmungserscheinungen. Das sind Folgen von einer Vergiftung 2015 beziehungsweise dann nochmal 2017. Und er ist ja jetzt in einer Strafkolonie. Es ist allein in Omsk. Er wird ständig verlegt. Allein in Omsk, wo er jetzt ist, war er schon in 3 Strafkolonien. Momentan befindet er sich im Krankenhaus. Dort soll er noch bis Ende August bleiben. Die Mutter sagt, er beklagt sich überhaupt nicht, aber man weiß sehr genau, wie schlecht es ihm geht und dass es ihm immer schlechter geht. Und er hat eine Verurteilung bekommen zu 25 Jahren Haft. Das war noch mal mehr als Alexei Nawalny. Das ist die absolut höchste Strafe, die bislang ausgesprochen wurde.
Von Karamursa bis Kumasheva. Wir haben jetzt über einige Fälle gesprochen. Viele Journalisten mit ausländischem Pass, die inhaftiert sind. Gibt es da einen Zusammenhang?
Ja, ich würde noch einen weiteren Namen dazu rechnen, nämlich Rico Krieger. Das ist ein Deutscher, das ist ein Rettungssanitäter. Der ist jetzt in Belarus zum Tode verurteilt worden, angeblich wegen Söldnertums. Er hat sich angeblich einem Regiment angeschlossen, das von der Ukraine aus gegen die russischen Streitkräfte kämpft. Ob das wahr ist, können wir nicht prüfen. Es gibt keine Einspruchsmöglichkeiten. Das Ganze trägt ein bisschen die Überschrift, dass hier möglicherweise ein großer Gefangenenaustausch geplant wird vom Kreml. Denn der Kreml, Putin, der Machthaber in Russland, möchte unbedingt den FSB-Geheimdienstmitarbeiter freipressen, den sogenannten Tiergartenmörder Vadim Krassikow. Und dafür könnte es sein, dass jetzt ein solches Paket geschnürt wird aus diesen vielen, vielen Gefangenen, an denen man im Westen großes Interesse hat, an denen einem sehr viel gelegen ist.
Sagt Sabine Adler, unsere Osteuropa-Expertin. Mit ihr sprach ich über die vielen aktuellen Inhaftierungen von Journalisten mit ausländischem Pass in Russland. Vor einigen Monaten haben Wissenschaftler vom Verfassungsblog mit dem Thüringen-Projekt auf eine Schwachstelle in der Thüringer Landesverfassung hingewiesen. Denn unter der aktuellen Verfassung sei es Ministerpräsidenten möglich, Staatsverträge von ARD, ZDF und MDR zu kündigen, ohne dabei den Landtag einbinden zu müssen. Würde die AfD mit Björn Höcke in Thüringen an die Macht kommen, möchte und könnte er das also im Alleingang tun. Dazu hat uns Hanna Beck vom Thüringen-Projekt im April gesagt:
Wenn der Ministerpräsident Thüringens ankündigt, den Rundfunkstaatsvertrag zu kündigen, mit MDR zum Beispiel, dann wäre die bundesweite Finanzierung des Rundfunks stark beeinträchtigt, beziehungsweise geht es da um ZDF und ARD. Mit MDR müssten dann auch zum Beispiel Gremien neu besetzt werden und die Finanzierung der Landesmedienanstalt stünde auf dem Spiel. Und die Rundfunkanstalten wären dann auch nicht mehr berechtigt, ihren Sendebetrieb in Thüringen fortzusetzen, wenn die Kündigung in Kraft getreten ist.
Inzwischen hat der MDR den Fall rechtlich geprüft und äußert sich nun erstmals zu der Sache. Ich habe vor der Sendung mit Jens Ole Schröder gesprochen, juristischer Direktor des MDR. Ich habe ihn gefragt, ob eine Kündigung des MDR-Staatsvertrags in Thüringen denn nun das Sendeaus für den MDR bedeuten würde.
Also, wenn ein Staatsvertragsland, nehmen wir mal Thüringen, den MDR-Staatsvertrag, der ein Dreiländer-Staatsvertrag ist, kündigen würde, dann würde das den MDR nicht auflösen, sondern der MDR wäre dann zwischen den verbleibenden Ländern weiter bestehend. Und das ist wichtig für die Rechtsfolge, weil das bedeutet, dass alles das, was an Rechtsbeziehungen des MDR in Thüringen besteht, also das Eigentum an den Liegenschaften, Infrastruktur, aber auch natürlich die Verträge mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, das bestünde alles fort. Der MDR hätte dann nach einer wirksamen Kündigung, als Austrittskündigung eines Landes, für dieses Land nach Ablauf der Kündigungsfrist nicht mehr die Verpflichtung, Programm zu machen. Gleichwohl könnten wir Programm machen für die Hörer, Zuschauer und Nutzer in Thüringen. Denn wir haben die Mitarbeiter, wir haben die Liegenschaften, die Möglichkeiten vor Ort. Wir könnten also weiterhin Programm für diejenigen, die uns in Thüringen hören wollen, machen. Wir hätten nur nicht mehr den gesetzlichen Auftrag, es zu tun.
Das heißt aber, Sie dürften weiter senden?
Wir würden als MDR weiter senden dürfen, ja klar.
Auch aus Thüringen?
Für Thüringen. Aus Thüringen ist es so, wir haben ja die Möglichkeit, Übertragungskapazitäten, die nicht dem Land zustehen. Das Land kann uns lediglich terrestrische Übertragungsfrequenzen, also Beispiel UKW-Frequenzen für die Radioübertragung, zur Verfügung stellen. Aber die Übertragungskapazitäten, die am meisten genutzt werden, gerade im audiovisuellen Bereich, sind Kabel und Satellit. Da haben wir selber Verträge mit den Betreibern, die können wir weiterhin nutzen.
Das heißt, Sie würden jetzt nicht aus einem Nachbarbundesland reinsenden, sondern Sie
auch würden... Auch das könnte man natürlich tun.
Nun gibt es ja beim MDR auch in Thüringen das Landesfunkhaus. Das ist ja in Erfurt. Zum Beispiel ist der Kika da, der Kindersender. Was würde mit diesem Funkhaus und dem Kika passieren, wenn der MDR-Staatsvertrag in Thüringen aufgekündigt würde?
Also das muss man trennen. Wir fangen mal mit dem MDR-Landesfunkhaus an. Das MDR-Landesfunkhaus würde dem MDR, dem verbleibenden MDR, gehören, weil es ist Eigentum des Mitteldeutschen Rundfunks. Und wenn ein Land austritt, bleibt der Sender bestehen und dann bleiben auch die Rechtsbeziehungen, also das Eigentum bestehen. Das heißt, das Funkhaus wäre weiterhin das Funkhaus des Mitteldeutschen Rundfunks. Und zum Kika haben wir eine andere rechtliche Konstellation. Der Kika ist durch den Medienstaatsvertrag beauftragt als Gemeinschaftsangebot der ARD mit dem ZDF. Und die ARD-Landesrundfunkanstalten haben mit dem ZDF eine Verwaltungsvereinbarung geschlossen, auf der wir das Programm Kika veranstalten. Und das würden wir natürlich weiterhin tun.
Nun ist ja, Sie haben gerade gesagt, Sie wollen Programm weitermachen oder Sie können Programm weitermachen.
Wir können Programm weitermachen.
Genau, Sie können Programm weitermachen, aber dazu braucht man natürlich auch eine Finanzierung. Und ein großes Thema der AfD und von Björn Höcke ist ja auch der Ausstieg aus dem Rundfunkbeitrag. Könnte er den als Ministerpräsident durchsetzen für Thüringen?
Da gibt es eine Besonderheit, die in diesem Fall ganz, ganz wichtig ist. Wenn man sagt, Rundfunk ist Ländersache und die Regeln, die Zusammenarbeit über Ländergrenzen hinweg, über Staatsverträge, dann kann man diese Staatsverträge schließen, indem die Regierung den aushandeln und die Parlamente dem zustimmen. Kündigen kann jeweils der Ministerpräsident als vertretungsberechtigtes Organ alleine. Aber die Frage ist, welche Konsequenzen kann er damit herstellen? Wenn man sagt, dann ist der Rundfunkbeitrag, weil der Rundfunkbeitrags- oder der Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag auch gekündigt wäre, weg, dann haben wir hier eine Besonderheit, die zu beachten ist, die ganz wichtig ist. Und die zeigt, dass diese Folge genau nicht eintreten würde. Was ist die Besonderheit? Die Besonderheit besteht darin, dass nachdem bei der letzten Beitragsanpassung für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk es ja eine rechtliche Auseinandersetzung gab, weil ein Land, nämlich Sachsen-Anhalt, dem Staatsvertrag seinerzeit nicht zugestimmt hatte. Und das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung, in der es uns dann Recht gegeben hat, für den Rundfunkbeitrag etwas Besonderes gemacht. Die haben nämlich die Regelung, die die KEF vorgeschlagen hatte und die die Länder in ihrem Staatsvertragsentwurf seinerzeit hatten, die haben die per Gerichtsentscheidung in Kraft gesetzt. Und zwar explizit so lange, ich zitiere, bis die Länder einen neuen Staatsvertrag über den Beitrag geschlossen haben. Das heißt, der Beitrag beruht nicht auf einem kündbaren Staatsvertrag, sondern der Beitrag, den wir jetzt haben, die 18,36 Euro, beruht allein auf der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts und die kann durch keine Kündigung eines Staatsvertrages aus der Welt geschafft werden. Das hat das Bundesverfassungsgericht damals sehr weitsichtig gemacht und haben also den jetzt bestehenden Beitrag damit mit dieser Besonderheit der Entscheidung quasi kündigungsfest gemacht.
Also Björn Höcke könnte theoretisch nicht einfach aus dem Rundfunkbeitrag aussteigen.
Genau.
Aber ein Ministerpräsident Höcke könnte dem MDR doch insgesamt trotzdem massiv schaden, oder?
Also natürlich ist es so, dass die politischen Ankündigungen so etwas, nämlich die völlige Veränderung der Rundfunklandschaft vornehmen zu wollen, zunächst einmal ernstzunehmende politische Ankündigungen sind, auf deren gegebenenfalls zu erfolgende Umsetzung man sich vorbereiten muss. Aber das tun wir dann auch.
Sagt Jens-Ole Schröder, juristischer Direktor des MDR. Vielen Dank fürs Gespräch.
Danke Ihnen.
Am 1. September wird in zwei MDR-Bundesländern gewählt und damit entscheidet sich dann auch ein bisschen die Zukunft des MDR. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Sie arbeiten im Schatten, sind stille Organisatoren, Brückenbauer und Pannenhelfer für Journalisten. Sogenannte Fixer. Was nichts mit den ebenso bezeichneten Drogenabhängigen zu tun hat, sondern vom Englischen to fix kommt, dem Problemlösen. Lokale Ortskräfte in der Ukraine sind solche Problemlöser. Sie arbeiten der internationalen Kriegsberichterstattung zu. Ohne ihre Netzwerke, Sprach- und Ortskenntnisse wäre die engmaschige Berichterstattung über den russischen Überfall auf die Ukraine nicht möglich. Sie begeben sich mit ihren Recherchen in größte Gefahr, sind dabei aber gar nicht festangestellt oder werden in den Berichten oftmals auch gar nicht erwähnt. Die Journalistin Dorothea Markus hat sie vor Ort begleitet.
Strange feeling, you know. I came here with the French documentary.
Komisches Gefühl. Ich war damals hier mit einem französischen Dokumentarfilmteam. Wir kamen von dort. Die ersten Körper, die wir sahen, lagen genau hier. Die Reporter machten wie mechanisch ihre Arbeit, knipsten Fotos. Und dann sahen wir die anderen Körper weiter oberhalb. Ich habe noch nie so viele Tote an einem Ort gesehen.
Wir sind in Butscha, ein Vorort 30 Kilometer von Kiew entfernt. Vor rund 2 Jahren wurde er zum Symbol der russischen Kriegsverbrechen. Rund 400 Zivilisten wurden hier zum Opfer eines russischen Massakers. Pavlo Jurow war damals kurz nach dem Abzug der russischen Soldaten vor Ort. Der 40-Jährige ist eigentlich Schauspieler und Theaterregisseur. Dann überfiel Russland die Ukraine und er wurde zum Fixer. Das kommt aus dem Englischen to fix, Probleme von anderen Menschen lösen.
Als Fixerin stehst du immer hinter dem Korrespondenten. Und dennoch eröffnet sich für uns eine ganz neue Welt, neue Kontakte, wir verdienen viel Geld. Ganz am Anfang hat mir eine Journalistin geraten, nennt euch niemals selbst Fixer. Ihr solltet euch lokale Produzenten nennen. Respektiert euch selbst.
Mariana Matwejczuk ist auch so eine lokale Produzentin. Eigentlich hat sie Kulturwissenschaften studiert, ist Dramaturgin. Wie Pavlo Jurow spricht sie perfekt Russisch, Ukrainisch und Englisch. Ausgebildete Journalisten sind beide nicht. Ihre wichtigsten Fähigkeiten: organisieren und kommunizieren. Zurück in Butscha. Auf unsere Bitte hat Pavlo Jurow einen der Männer hinter einer Gartenmauer angesprochen. Der Mann erzählt, wie ein Scharfschütze ihm ins Bein geschossen hat, der anschließend seine Mutter umbrachte. Und dass er den Mörder seiner Mutter auf Instagram entdeckt hat, mit einem Kind im Arm. Die Geschichte ist furchtbar und lässt einen so schnell nicht los. Ohne Pavlo Jurows Empathie und Sprachkenntnis hätten wir sie nicht erfahren. Lokale Produzenten sind Brückenbauer. Sie arbeiten im Schatten, ungeschützt, freiberuflich, manchmal traumatisiert. Viele kämpfen mit Depressionen. Und doch wäre die internationale Berichterstattung ohne sie nicht möglich. Sie sind nirgendwo registriert, waren im vorherigen Leben Lehrer, Übersetzerinnen, Künstler. Aber sind sie auch Journalistinnen und Journalisten? Ja, meint ARD-Ukraine-Korrespondent Wassili Golot.
Ich störe mich an allen, die das anders sehen. Es ist in der Tat so, dass nicht alle, die Producer geworden sind oder Fixer gerade seit Beginn des Angriffskriegs, irgendwas vorher mit Journalismus zu tun hatten. Das heißt, viele sehen sich gar nicht als Journalistin. Und bei vielen war es am Anfang so, okay, ich muss meinen Beitrag leisten, damit die Ukraine irgendwie gesehen wird. Und die Ukraine soll aber positiv dargestellt werden. Ich habe sehr, sehr viele Gespräche geführt und gesagt, wir berichten, was ist. Wir ordnen die Zusammenhänge ein und wir berichten auch unangenehme Sachen. Und das ist am Ende etwas, was der Ukraine mehr hilft als nur Hochglanz.
Rund 1400 der lokalen Produzentinnen und Produzenten sind in einem privaten Telegram-Chat vernetzt, teilen Sorgen, suchen Arbeit und Kontakte, besprechen, mit wem man gut arbeiten kann und wer Probleme macht. Ein großes Thema ist zurzeit die Klage der Eltern von Oleksandra Kuschinova gegen den US-Sender Fox News wegen Missachtung von Sicherheitsstandards. Vor knapp 1,5 Jahren kamen die 24-jährige Ortskraft und ein Kameramann bei einem Einsatz für den Sender ums Leben. Hätte die Fixerin den Drehtermin an der Front verweigern können? Das sei nicht so einfach, sagt Mariana Matwejczuk. Wenn man den Journalisten nicht gebe, was sie wollten, würde man schnell nicht mehr angefragt.
Erfahrene Journalisten sind manchmal wie Stars. Sie wollen alles, sofort. Oft sind sie in meinem Alter, kurz vor dem nächsten Karrieresprung. Dafür brauchen sie eine möglichst gute Story. Dann nehmen sie hohe Risiken auf sich.
Um die 250 Euro Tagessatz gibt es für Geschichten aus Kiew, rund 300 für einen Fronteinsatz, bei rund 2 bis 4 Einsätzen im Monat viel mehr als das ukrainische Durchschnittsgehalt, das bei rund 500 Euro liegt. Doch trotz guter Bezahlung und obwohl sie mittlerweile selbst kleine Artikel schreibe, herrsche zwischen Auslandsjournalisten und Ortskräften ein Machtgefälle, das sich für Mariana Matwejczuk nicht immer gut anfühlt. Etwa als eine BBC-Geschichte, in der sie half, 2 Scharfschützen zu porträtieren, preisgekrönt wurde. Einer der beiden Sniper kam einige Zeit später ums Leben.
I felt bad.
Ich habe mich schlecht gefühlt. Es fühlte sich an wie, Leute aus der Ukraine sterben und ihr macht eure Karrieren daraus. Aber ich kann es so nicht sagen. Sagen wir, es waren zwei gegensätzliche News zur gleichen Zeit.
Ukrainische Ortskräfte, die der internationalen Kriegsberichterstattung zuarbeiten. Über ihre gefährliche, aber wichtige Arbeit berichtete Dorothea Markus. Von 0 auf 100 im Präsidentschaftskandidatenmodus. Seit Joe Biden seinen Rückzug aus dem Wahlkampf verkündet hat, ist noch US-Vizepräsidentin Kamala Harris mit ihrer angestrebten Präsidentschaftskandidatur das Thema in allen Medien. Auch in den sozialen Medien, da läuft nämlich der Wahlkampf für sie schon auf Hochtouren. Wie genau beobachtet unser USA-Korrespondent Neil Stumps.
Die Wahlkampfzentrale der Demokraten in Delaware. Harris spricht rund 20 Minuten. Ihr Social-Media-Team muss danach die Stellen ihrer Rede rauspicken, die in der Flut von Informationen im Netz am ehesten auffallen.
We can do hard things.
Biden-Harris HQ, so hieß der offizielle Wahlkampf-Account bis Sonntag. Jetzt heißt er bei Instagram, TikTok oder X, früher Twitter, Kamala HQ, also Kamalas Hauptquartier. Im Laufe des Montags hatte der Ex-Account rund 950.000 Follower. Hunderttausende sind seit Sonntag dazugekommen. Kamala HQ steht auf dem Account in schwarzen Buchstaben auf limettengrünem Hintergrund. Kein Zufall. Die Grafik ist eine Anspielung auf ein Albumcover der britischen Popkünstlerin Charlie XCX.
Okay, okay, okay.
Deren aktuelles Album heißt Bread. Am Sonntag hat Charlie XCX, die bürgerlich Charlotte Emma Atchison heißt, gepostet: Kamala is bread. Das ist anerkennend gemeint. Wer bread ist, sei laut Charlie XCX unter anderem ehrlich, unverblümt und eher cool. Im Netz gibt es auch viele Videos von Harris mit Musik von Charlie XCX. In sozialen Netzwerken taucht im Zusammenhang mit Kamala Harris auch immer wieder ein bestimmtes Emoji auf, die Kokospalme. Sie ist ein Symbol für Harris-Unterstützer geworden und das bezieht sich auf eine ihrer Reden.
My mother used to say to us,
meine Mutter hat immer gesagt, ich weiß nicht, was mit euch jungen Leuten los ist.
You think you just fell out of a coconut tree?
Du glaubst wohl, du bist aus einer Kokospalme gefallen. Sagt sie im Mai letzten Jahres im Weißen Haus und meint damit, niemand lebe allein vor sich hin, jeder soll sich im Kontext einer Gesellschaft verstehen.
Of all in which you live and what came before you.
Auf Harris' Wahlkampf-Account steht deshalb auch Providing Context, also etwa sie, Harris, liefere die Zusammenhänge. Social-Media-Fachleute schreiben Harris die Fähigkeit zu, junge Menschen über soziale Netzwerke besser und glaubwürdiger erreichen zu können als Joe Biden.
And it is my intention to go out and earn this nomination.
Kamala Harris kommt zum Ende ihrer Rede vor ihren Wahlkampfhelfern.
And to win.
Kurz danach postet ihr Social-Media-Team ein Video, in dem Harris, die früher auch Generalstaatsanwältin in Kalifornien war, das sagt.
I took on perpetrators of all kinds.
Ich habe es mit Tätern aller Art aufgenommen, Angreifer, die Frauen missbraucht haben oder auch Betrüger. Hört mich, wenn ich sage, ich kenne Typen wie Donald Trump.
I know Donald Trump's type.
Über den Wahlkampf von Kamala Harris berichtete Neil Stumps. Das war Medias Res für heute. Hier geht's gleich weiter mit dem Büchermarkt. Dort mit einem super erfolgreichen Literatur- und Film, einer Filmagentur und die heißt Copyright. Am Mikrofon verabschiedet sich Isabel Klein. Danke fürs Zuhören.